In dieser Kurzfolge von Jetzt mal ganz in Ruhe beantworten wir eure Nachfragen zu unserem Podcast. Ihr hört heute, ob es für all die Akkus, die wir zur Energiewende brauchen, überhaupt genug Lithium auf der Welt gäbe und warum wir nicht längst alle mit privaten Batteriespeichern schon an der Energiewende mitverdienen können. Viel Spaß! Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Feiertage rücken heran und wir drei stecken eigentlich schon in der Podcast-Pause zwischen den Jahren. Weil uns aber so viele von euch tolle und kluge und interessante Fragen per E-Mail geschickt haben, müssen wir unbedingt jetzt noch eine Sonderfolge vor die Weihnachtspause legen, um davon ein paar Fragen zu beantworten. Die kamen auch teilweise mehrfach dieselbe Frage.
Genau. In den letzten beiden Folgen haben wir ja über die Elektrifizierung gesprochen, mit der wir unseren Energiebedarf emissionsfrei machen wollen. Da ging es zum einen um die Vorteile, nämlich, dass die Effizienz von elektrischen Verbrauchern oft viel größer ist als von Verbrennungsmaschinen und dass wir elektrische Energie auch ganz ohne CO2-Emissionen erzeugen können. Aber wir haben auch über die Nachteile gesprochen, nämlich vor allem, dass der Ausbau der Stromnetze noch mangelhaft ist und dass es nicht genug Speicher gibt, um auf dieser Grundlage eine sichere Stromversorgung aufzubauen. Und beides, nämlich mangelnder Netzausbau und fehlende Speicher, sind besonders dann heikel, wenn Dunkelflauten auftreten. Also Phasen von einigen Stunden oder sogar mehreren Tagen, wenn kaum Sonne scheint und kaum Wind weht. Bislang wird das mit Kohlekraftwerken überbrückt, aber die müssen natürlich eigentlich so bald wie möglich stillgelegt werden.
Und wir hatten in diesem Herbst und Winter, also des Jahres 2024, schon mindestens zwei solche Dunkelflautenphasen erlebt. Extrem war es zum Beispiel am Donnerstag, den 12. Dezember. Ich habe nachgeguckt, da kamen 40% des Stroms aus Kohle und 36% aus Erdgas. Sonne und Wind haben an dem Tag nur 6% des Strombedarfs gedeckt, also wirklich super wenig. Und ja, da wir im Moment noch sehr viele Kohlekraftwerke in Bereitschaft haben, können wir solche Schwankungen problemlos ausgleichen, zusammen mit den Gaskraftwerken. Das macht aber natürlich auch große Schwankungen im Strompreis und man hat natürlich auch hohe Emissionen. Das heißt, für die Zukunft ist das kein Modell.
Also am 12.12. waren 6% Strom aus Wind und Sonne nur. Das ist ja extrem wenig. Da wird doch nochmal sehr deutlich, nur mehr Windräder und Solaranlagen bauen reicht alleine nicht aus. Wir brauchen schon diese Speicher oder wir müssen auf ewig eben fossile Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke behalten. Das wäre ja auch irgendwie blöd.
Klar, zumal es ja auch wirklich teuer ist, diese Kraftwerke in Reserve zu halten. Man muss die ja trotzdem warten, als wären sie ganz normal in Betrieb. Und man muss natürlich auch das Personal dafür haben, wenn sie dann mal hochfahren. Das heißt, das muss ja im Prinzip immer da sein. Und wenn es dann nur wenige Wochen oder sogar nur wenige Tage im Jahr gebraucht wird, so ein Kraftwerk, dann ist das extrem teuer. Wir brauchen also in jedem Fall viel mehr Speicher. Und eine Speicherlösung sind eben die Akkus, also Batteriespeicher. Einerseits eben als Großspeicher, die irgendwie auf der grünen Wiese gebaut werden. Und andererseits zum Beispiel auch die Akkus in Elektroautos, haben wir erklärt. Die können auch helfen. So oder so, wir werden auf jeden Fall noch viel Akkukapazität aufbauen müssen. Und dazu haben wir jetzt ganz konkret aus der Hörerschaft zwei interessante Fragen bekommen, die wir heute beantworten wollen. Jens, hast du Lust, die erste mal vorzulesen?
Ja, das mache ich. Also wir haben eine E-Mail von Julian bekommen, die ich sehr gern vorlese. Ihr werdet gleich hören, warum. Liebes Podcast-Team, zunächst einmal ein großes Lob. Euer Podcast macht wirklich Freude, die Themen sind spannend aufbereitet und es macht Spaß, euch zuzuhören. Vielen Dank für eure tolle Arbeit, das hören wir natürlich alle sehr gern.
Ja, vielen Dank zurück.
Ja, danke.
Für diesen lieben Einstieg.
Aber die Mail geht noch weiter, Julian schreibt weiter. Allerdings wurde ich in einer der letzten Folgen hellhörig, als es um die Idee ging, riesige Lithium-Akkus in Speicherkraftwerken zu verbauen und gleichzeitig alle Autos auf Elektromobilität umzustellen. Nach meinem Eindruck, schreibt Julian, würde das ja enorme Mengen an Lithium erfordern, besonders wenn man ganz Europa oder sogar die ganze Welt damit ausstatten würde, mit solchen Speichern. Täusche ich mich? Oder wäre die dafür nötige Menge Lithium schlicht unrealistisch? Ist es nicht so, dass man für solche globalen Dimensionen unbedingt auch grünen Wasserstoff oder ähnliche Technologien bräuchte?
Ja, wirklich gute Frage und ist nicht so einfach zu beantworten, weil die Verfügbarkeit und die Förderung von Lithium sich auch gerade stark wandelt. Aber wir versuchen es mal und wir fangen mal mit ein paar Zahlen zur Entwicklung an. Die Lithiumförderung ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Also es wird immer mehr Lithium gefördert. Vor 10 Jahren, nämlich 2014, wurden weltweit ungefähr 30.000 Tonnen Lithium gefördert. Und letztes Jahr waren es schon ungefähr 180.000 Tonnen, also das Sechsfache dessen, was vor 10 Jahren an Lithium gefördert wurde. Das ist schon ein enormer Anstieg, aber die Entwicklung wird sicherlich auch noch weiter nach oben gehen.
Ja, gut, dafür, dass man immer mehr fördert, muss es auch immer mehr zu fördern geben. Wie viel Lithium ist denn so da in der Erdkruste?
Also theoretisch ist in der Erdkruste genug da, obwohl Lithium relativ gesehen ein recht seltenes Element ist. Also sein Anteil in der Erdkruste beträgt etwa 0,006%. Mhm. Aber die Erdkruste, das ist ein ziemlich massives Ding, die besteht aus sehr, sehr vielen Tonnen.
Ist ordentlich Kruste da.
Genau, also rein theoretisch ist natürlich genug da oder mehr als genug da. Aber es ist eben meistens so fein verteilt, dass es längst nicht überall wirtschaftlich gefördert werden kann. Mhm. So, und die weltweit größten Lithiumvorkommen, die auch gefördert werden können, also Vorkommen, wo mehr Lithium pro Kilogramm Material, sage ich mal, drin vorhanden ist, die stecken in unterirdischen Salzseen, vor allen Dingen in Bolivien, Argentinien und Chile. Da lagern geschätzte 40 bis 50 Millionen Tonnen. Mhm. Das meiste Lithium heute wird aber gar nicht mehr in Südamerika abgebaut, wie man vielleicht denken könnte, sondern in Australien. Und da wird es aus Gestein gewonnen, das zermahlen wird. Und die weltweiten Lithiumressourcen liegen nach heutigen Schätzungen bei rund 100 Millionen Tonnen. Das ist heute noch nicht alles förderbar, aber mit zukünftigen Technologien dann sehr wohl. Und damit könnte man dann auf dem Niveau von 2023 mit den 180.000 Tonnen pro Jahr noch 500 Jahre weiter fördern.
Mhm. Okay, das ist jetzt eine große Zahl, aber die sagt ja allein noch nicht so viel aus. Wie viel Lithium bräuchte man denn? Also schließlich soll der gesamte Verkehr elektrifiziert werden, am besten auch noch die Stromnetze mit Akkus abgesichert werden, mit so Großakkuspeichern. Wie viel bräuchte man?
Also aktuell gehen die gründlichsten Schätzungen von folgender Überlegung aus. Wie viel Lithium brauche ich eigentlich, um ein Elektrofahrzeug mit dem Akku auszustatten? Da landet man so ungefähr bei 8 Kilogramm. Und dann kann man rechnen, was die wirtschaftlich zugänglichen Vorkommen von Lithium sind. Und dann kommt man darauf, dass es für ungefähr 3 Milliarden Elektrofahrzeuge reicht. Das ist mehr, als heute überhaupt Autos existieren. Das ist also schon mal ganz erfreulich. Es ist allerdings so, dass die Förderrate, die wir haben, die Johannes gerade erwähnt hat, 180.000 Tonnen im Jahr 2023, dass die nicht ausreicht, um den Verkehr und die Stromversorgung so schnell zu elektrifizieren, wie wir es gern hätten. Da muss also noch mehr passieren, damit mehr Lithium aus der Erde geholt werden kann, damit wir mit der Elektrifizierung vorankommen.
Erfreulicherweise werden aber eben auch ständig neue Lagerstätten entdeckt, sodass diese Schätzungen, wie viel gibt es eigentlich, auch ständig veraltet sind wieder. Also seit 2008 haben die bekannten Vorkommen von Lithium sich glatt vervierfacht. Und da kann man ja schon sehr einfach vermuten, dass auch noch weitere Lithium-Lagerstätten gefunden werden. Glücklicherweise gibt es sogar in Europa große Potenziale und sogar in Deutschland. Also die deutsch-australische Firma Vulcan Energie, die will ja nächstes Jahr in diesem süddeutschen Oberrheingraben, so heißt das, mit der Förderung beginnen. Und das ist so eine richtig coole Win-Win-Situation da, weil die da sowieso bohren müssen, um heißes Wasser für Geothermie zu fördern. Das ist das eigentliche Projekt. Nun enthält aber zufälligerweise dieses Wasser, was die aus der Erde holen, so viel Lithium, dass es sich lohnt, das Lithium aus diesem Geothermiewasser rauszuholen. Und das ist auch eine ja für Mensch und Umwelt besonders schonende Förderung von Lithium.
Weil die auch da sowieso die Geothermie machen, das ist ja schon beschlossen.
Ja, und weil sie das Wasser von ganz tief unten holen und im Prinzip da nicht groß die Umwelt zerstören, außer dass sie diese Bohrung machen müssen. Und ja, in der ersten Phase sollen da immerhin 4.000 Tonnen Lithium ab 2025 dann gefördert werden. Und es gibt auch Schätzungen, wie viel Lithium ist da so insgesamt in diesem ganzen Abbaugebiet, was diese Firma sich da reserviert hat. Da sollen 3 Millionen Tonnen Lithium liegen. Also das ist wirklich viel. Also ganz grundsätzlich kann man eigentlich sagen, es ist wohl genug Lithium auf der Welt da. Und es ist auch weltweit so verteilt, dass es nicht jetzt zu dramatischen Abhängigkeiten von einzelnen Staaten kommen sollte. Also auch das ist ja ganz erfreulich, dass nicht ein Land das ganze Lithium hortet.
Dass du nicht in Lithium-OPEC alle dann irgendwie erpressen kann.
Außerdem ist ein ganz wichtiger Unterschied auch noch zur Förderung von fossilen Kraftstoffen. Wenn erstmal ein gewisser Grundstock an Batterien da ist, die natürlich dann auch alt werden und ersetzt werden, dann kann man diese alten recyceln und das Lithium auch wieder zurückgewinnen. Es lässt sich also ein Lithium-Kreislauf einrichten. Es spricht technisch nichts dagegen, dass man das mit Recycling so macht. Das heißt, man wird nicht, um immer weitere Batterien zu bauen, bis in alle Ewigkeit immer mehr Lithium fördern müssen, wenn man beim Recycling rangeht und das Lithium, was schon in der Welt ist, was schon in den Akkus verbaut ist, auch bewahrt, um es dann in die Zukunft mitzunehmen.
Ich habe mal an der TU München ein ganz tolles Projekt besucht und die haben mir erklärt, dass heute schon technisch es gut möglich ist, weit über 90% aller Rohstoffe in den Batterien zu recyceln. Es ist noch nicht alles wirtschaftlich möglich, weil noch nicht genug Batterien wieder sozusagen ins Recycling gegeben worden sind. Die haben ja eine relativ lange Lebensdauer. Mhm. Aber dass das geht und auch für das Lithium geht, das ist natürlich echt beruhigend zu wissen.
Genau.
Weil da muss man nicht immer weiter neue Rohstoffe fördern, sondern kann irgendwann aus dem Kreislauf schöpfen.
Ja. Genau. Wohingegen Kohle und Öl und Gas, wenn man sie rausgeholt und verbrannt hat, die sind dann halt weg. Und deswegen muss man immer mehr fördern, wenn man die immer weiter nutzen will. Das ist beim Lithium dann eben nicht so.
Ja. Trotzdem muss man ja auch sagen, es ist schon ein heftiger Eingriff in die Natur, das ganze Lithium zu fördern und diese Förderrate eben noch höher zu bringen, als wir sie heute haben. Das ist ja schon ein Aufwand und für die Natur ein Eingriff.
Ja, es ist nicht zu leugnen. Mit der Lithiumförderung handelt man sich auch Umweltschäden ein, man handelt sich auch Abhängigkeiten ein und es gibt natürlich auch ein Korruptionspotenzial, was ähnliche Schweinereien umfassen kann, wie es bei den fossilen Energieträgern der Fall ist. Auch in Europa gibt es da unschöne Fälle, wo sozusagen die Wirtschaftsinteressen über die Umwelt und über demokratische Prozesse gestellt werden. Andererseits ist das Lithium ja gerade ein zentraler Baustein, um die fossilen Energieträger loszuwerden. Und die richten ohne jeden Zweifel den viel größeren Schaden an. Da geht es ja nicht nur um die Umweltschäden durch die Förderung, also die Tagebaue und die Ölbohrplattformen und so weiter und die Gasfelder, sondern es geht ja vor allem um die Treibhausgasemissionen, welche die Erderwärmung vorantreiben. Das finde ich ganz wichtig zu betonen, weil dieser Aspekt in der öffentlichen Diskussion manchmal als total ungerechtfertigtes Totschlagargument gebraucht wird. Also da sagt jemand, wir brauchen Rohstoffe für Batterien, dann können wir die fossilen Energieträger loswerden. Und dann sagt jemand anders, ja, aber Lithiumförderung ist auch nicht so schön. Und dann wird so getan, als wäre die Diskussion an der Stelle fertig und als wäre es am Ende sogar das Klügste, an der heutigen Situation gar nichts zu ändern. Das ist natürlich ganz, ganz falsch.
Ja, und dann gibt's natürlich noch andere Batterietypen, die ganz ohne Lithium auskommen. Mhm. Also Lithium nimmt man ja vor allen Dingen deshalb, weil damit eben heutzutage Akkus mit der allerhöchsten Energiedichte gebaut werden können. Eine bessere Technologie, die wirklich marktreif ist, haben wir nicht. Also Energiedichte, das heißt also pro Kilogramm und auch pro Volumen kann man damit die Akkus besonders klein bauen und leicht bauen. Und das ist ja vor allen Dingen wichtig für die mobilen Geräte, also vom Handy oder Drohnen, die fliegen sollen oder Autos zum Beispiel. Da ist es natürlich überall super wichtig, dass man möglichst kleine Akkus hinkriegt und möglichst leichte Akkus hinkriegt. Aber bei großen stationären Speichern, die irgendwo auf der grünen Wiese stehen, ist das ja längst nicht so entscheidend. Da ist das Gewicht fast egal und das Volumen spielt da auch nur eine untergeordnete Rolle. Und deshalb werden eben für stationäre Speicher zum Beispiel auch Natrium-Ionen-Batterien entwickelt. Da wird quasi das Lithium ersetzt durch Natrium. Das ist ein chemisch sehr verwandter Stoff. Damit kann man nicht die gleichen Energiedichten erreichen. Aber dafür ist Natrium natürlich da wie Salz im Meer, könnte man sagen. Ja, weil Meersalz, das ist ja Natriumchlorid. Also Natrium ist wirklich eine Ressource, die ist fast unerschöpflich.
Also das klingt jetzt ja ein bisschen so, als wäre diese Rohstoff-Ressourcenfrage nicht das Problem beim Ausbau von Batteriespeichern oder auch beim Elektrifizieren von Verkehr, wo man viele Akkus braucht.
Jedenfalls nicht, was das Lithium allein angeht. Aber es gibt noch andere Stoffe, von denen man am besten wegkommen sollte, wenn man sozusagen die ganze Welt mit Akkus vollbauen will. Und das sind vor allem Kobalt, Nickel und Mangan. Das sind auch Rohstoffe, die ziemlich bedenklich sind, was die Umweltschäden und die Menschenrechtsverletzung bei der Förderung angeht. Wahrscheinlich ist meine Vermutung sogar noch mehr als beim Lithium. Aber es zeigt sich, es geht heute schon ohne diese Stoffe, nämlich mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Die haben eine etwas geringere Energiedichte, aber dafür sind sie besonders langlebig und sind heute schon Standard in neu gebauten Elektroautos und eben auch in Großspeichern. Da kommt man ohne Nickel und ohne Mangan und ohne Kobalt aus und das ist natürlich ein Riesenvorteil.
In heutigen modernen Elektroautos, die schon auf der Straße fahren, ist das so?
Ja, es kommt ein bisschen auf den Hersteller an. Also die ganzen chinesischen Hersteller setzen da voll drauf. Tesla baut die ein. In Deutschland ist man noch sehr zögerlich mit diesen Akkus, aber zum Beispiel Mercedes hat jetzt den ersten Fernfahr-LKW, also für Langstrecke, auf den Markt gebracht. Der ist auch nur mit diesen LFP-Akkus ausgestattet.
Also kein Mangan, kein Kobalt und kein Nickel.
Genau. Also diese ganze Rohstofffrage, die ist ein Problem, aber man bekommt das in den Griff und vor allen Dingen verhindert man ja damit in Zukunft die große Rohstoffproblematik fossile Energieträger. Denn die sind erstens endlich und zweitens machen die auch eine Riesensauerei. Und deshalb würde ich sagen, aktuell liegen die Herausforderungen in Deutschland eigentlich eher bei den vielen Anschlüssen, die für diese Großspeicher, also für riesige Batterien auf grünen Wiesen erstmal gelegt werden müssen und natürlich auch der damit verbundene Netzausbau. Denn man muss ja sehr viel Leistung durch diese Leitung durchpumpen. Also es gibt Batteriespeicher, die haben eine Leistung von einem Viertel eines Kernkraftwerks. Ja, das ist natürlich enorm, was du da für einen Netzanschluss brauchst. Deshalb baut man die auch gerne dahin, wo Kernkraftwerke gerade abgebaut werden. Das ist zum Beispiel in Schleswig-Holstein
geplant. Da liegen die Kabel schon,
aber man braucht ja noch viel mehr. Man kann nicht nur die Standorte der alten Kraftwerke nehmen, sondern man muss ja viel mehr damit zubauen. Und ja, dafür muss man noch unglaublich viel an den Netzen ausbauen. Und dann gibt es natürlich noch ein zweites Problem. Die Akkus, die heute gebaut werden, die sind vor allen Dingen dafür da, kurze Stromengpässe auszugleichen, mhm, für wenige Stunden. Dann sind die schon leer. Mhm. Es gibt noch nicht genug davon, um alle kurzfristigen Stromschwankungen auszugleichen, aber ein Teil wird damit heute schon gemacht.
Das ist das, was man Speichertiefe nennt. Die können nach dann 2 Stunden oder so liefern oder vielleicht, genau, ein bisschen mehr und dann sind die aber leer. So, genau, sind die gebaut.
Genau, wenn ich sage, die liefern 1/4 der Leistung eines Kernkraftwerks, dann stimmt das zwar, aber das können die nur für 2 Stunden, mhm, und dann sind die schon leer. Mhm. Das reicht natürlich nicht aus, wenn man jetzt eine riesige Dunkelflaute von 4-5 Tagen ausgleichen will. Dafür müsste man natürlich genauso wie mit klassischen Kraftwerken einen Batteriepark bauen von Akkus, die längere Zeit ungenutzt bleiben und erst dann geleert werden, wenn wirklich diese Dunkelflaute da ist. Das kostet natürlich auch sehr viel Geld. Mhm. Und deshalb ist einfach nicht klar, wie man jetzt diese längeren Phasen des Strommangels ausgleichen wird. Und da ist Wasserstoff als Energiespeicher weiterhin im Gespräch, um das damit vielleicht auch auszugleichen. Man hat aber natürlich das Problem, man muss die elektrische Energie in Wasserstoff umwandeln und dann wieder zurück in Strom umwandeln. Da verliert man 50% der Energie. Und auch dafür muss man die Infrastruktur aufbauen. Also neue Gaskraftwerke, Elektrolyseure, das kostet alles sehr viel Geld. Und was am Ende das Rennen gewinnt, mhm, das ist noch nicht so ganz klar.
Also es gibt Techniken, wie man diese Strommangelphasen überbrücken kann, auch längere. 2 verschiedene, die haben beide Vor- und Nachteile und es ist noch nicht ganz klar, welcher von beiden sich durchsetzt oder ob man nachher beide irgendwie brauchen wird.
So, das kann ist am Ende dann eigentlich eine wirtschaftliche Frage, ja, weil physikalisch geht alles.
Geht beides, okay. Also es wird jedenfalls spannend zu sein, wie sich dann diese Zukunft der Energiespeicherung auch in dieser Frage entwickelt. Es hätte ja auch niemand vor 10 Jahren voraussagen können oder hat niemand vorausgesagt, wie rasant die Preise für Batterien, Batteriespeicher, Akkutechnologie, wie die runtergehen. Die sind ja unglaublich viel günstiger geworden.
Die Vorhersagen waren alle falsch. Ja. Also das hat keiner vorhergesehen.
Also das ist ja auch noch ein Faktor, das kann ja auch noch weitergehen. Oder auch bei Wasserstoff kann die Elektrolyse kann perfektioniert werden und besser noch gemacht werden. Das, ja, sind alles so Sachen, die
bis
wir nicht wissen.
Bis zu einem
wissen,
bestimmten bisher. Grad. Ne? Ja, es, ja, gibt natürlich da physikalische Grenzen, aber ja, da, ja, ist noch Spiel nach oben.
Okay. Also, jetzt hat uns auch noch eine zweite E-Mail zum Thema Akku-Stromspeichern erreicht von Steffen. Die lese ich vielleicht jetzt auch mal vor. Da können wir jetzt mal zukommen. Das passt irgendwie gerade ganz gut. Steffen schreibt, meines Wissens ist es einem Privathaushalt nicht gestattet, mit einem großen Akku im Keller am Strommarkt als Speicher teilzunehmen. Und er schreibt weiter, dass Akkus ja nur von Besitzern von Photovoltaikanlagen überhaupt installiert werden dürfen. Das sei doch verschenktes Potenzial, schreibt Steffen, da ein Akku mit geringem Aufwand ja auch installierbar wäre. Und damit ja auch für Leute, die nicht gleich ein Dach mit Solarpanels vollmachen können oder wollen, wäre ja ein Akku im Keller eine Möglichkeit. Mit so einem privat betriebenen Akku im Haushalt hätten ja viel mehr Menschen dann ganz einfach die Möglichkeit, aktiv auch an der Energiewende teilzuhaben und Strom aufzunehmen, wenn er günstig ist, wenn da zu viel von da ist, und Strom abzugeben ans Netz oder an die Nachbarschaft, wenn gerade wenig Strom da ist. Und dann könnte jeder, der das macht, könnte dann auch noch Geld damit sparen. Und er fragt sich, warum geht das eigentlich nicht?
Ja, also erstmal grundsätzlich hat er völlig recht. Ich selbst habe übrigens so einen Akku zu Hause stehen, weil ich zum Glück eine PV-Anlage aufs Dach bauen konnte. Mhm. Aber auch ich kann den Strom aus dem Akku jetzt nicht einfach ins Netz verkaufen, sondern ich kann ihn nur selbst verbrauchen, also selbst nutzen. Und das finde ich auch schon ziemlich doof, denn zum Beispiel im Sommer und auch teilweise im Frühling und Herbst ist mein Akku morgens noch bis zu 60% voll. Also ich habe den Strom, den ich da drin gespeichert habe, über die Nacht nicht im geringsten verbraucht. Mhm. Und gerade morgens, wenn die Sonne noch nicht so richtig scheint, ist aber in der Nachbarschaft ein riesen Strombedarf. Mhm. Und ich könnte super gut meinen Überschuss einfach ins Netz abgeben, damit alle Nachbarn den nutzen können und nicht den von irgendwoher von einem Kraftwerk holen müssen. Und ich könnte dann den Akku wieder füllen, wenn wirklich der meiste Sonnenstrom ankommt. Das ist ja erst ab mittags bis in den Nachmittag herein der Fall. Ich habe so eine Südwestlage. Und im Moment ist es so, dass mein Akku im Sommer deshalb schon um 11 Uhr spätestens wieder voll ist.
Weil er gar nicht leer war vorher.
Weil er gar nicht leer war und da schon genug Sonne geschienen hat, um den wieder voll zu machen. Und wenn dann diese Mittagszeit kommt und die Nachmittagszeit kommt, wo diese Riesenmengen an Strom vom Dach kommen, dann kann ich die gar nicht mehr speichern, sondern ich flute damit dann das Stromnetz. Mhm. Ausgerechnet dann, wenn auch alle anderen Dächer in der Nachbarschaft Strom liefern. Und das ist natürlich einerseits wirtschaftlich doof, aber auch für das Verteilnetz, das Stromverteilnetz in der Siedlung ein Riesenproblem. Also wenn jetzt wirklich alle Häuser bei uns eine PV-Anlage auf dem Dach hätten, das würde das Netz niemals aushalten und man müsste die alle abregeln, also den ganzen Strom oder einen großen Teil des Stroms dann wegwerfen.
Es ist aber auch klar, wie sich das Problem lösen lässt. Man braucht Stromzähler, die viel mehr können als nur den Strom zählen, also Smart Meter, die mit der richtigen Software mit Energieversorgern und Netzbetreibern kommunizieren können, damit so ein Akku von zu Hause seinen Strom in das Netz verkaufen kann oder aus dem Netz kaufen kann.
Und die gibt's ja, das hört sich jetzt nach Science Fiction an für uns in Deutschland, aber in vielen Ländern wird das ja schon ganz doll benutzt.
Die Technik ist auf jeden Fall da. Was in Deutschland noch passieren muss, ist, dass Gesetze verändert werden. Und da ist auch schon ein bisschen was auf den Weg gebracht worden. Es ist jetzt leider gerade Stillstand, weil die Regierung im Begriff ist zu wechseln. Und man kann nur hoffen, dass da sozusagen die nötigen Regulierungen schnell an den Start kommen. Denn rein physikalisch spricht nichts dagegen, dass einfach nur viele Menschen sich eine Batterie in den Keller stellen, richtig anschließen und dass sie dann Strom aus dem Netz ziehen, wenn er gerade im Überschuss vorhanden ist, und wieder verkaufen, wenn ein Mangel herrscht. Man kann nicht pauschal sagen, ob sich das für alle rechnen würde. Also so ein Akku kostet natürlich einiges, wenn man sich den in den Keller stellt und dann ans Stromnetz anschließt. Ob sich dann über ein Jahr oder über wie viele Jahre der Kaufpreis des Akkus wieder reinspielen lässt. Aber es ist sinnvoll, es ist was, was gebraucht wird, und es ist was, was hilft, die fossilen Großkraftwerke auf lange Sicht loszuwerden.
Und wenn dann auch noch immer Elektroautos da mitmischen können, das sind ja auch Batteriespeicher, die könnten auch netzdienlich sozusagen genutzt werden, da wird ja auch immer von gesprochen, dann ist also nicht nur im Keller, sondern auch in der Garage oder auf Parkplätzen noch ein Batteriespeicher, der sozusagen dem Netz helfen kann, und dann könnte man auch daran dann mitverdienen, an den Schwankungen, dass Strom im Netz manchmal teuer ist und manchmal ganz billig.
Ja, das ist die schöne neue Energiewende-Welt, zumindest theoretisch, weil da gibt's natürlich viele Fallstricke, und einen Fehler dürfen wir auf keinen Fall machen bei der großen Elektrifizierung unserer Haushalte und auch der Industrie, nämlich dass wir die großen Effizienzgewinne durch immer neue Produkte und Dienstleistungen auffressen lassen. Das ist dann ja dieser berühmte Rebound-Effekt.
Das ist ja wirklich ganz berühmt, dieses Problem des Rebound-Effektes. Also wenn alles effizienter wird, heißt das ja nur, wenn man also immer weniger Strom zum Beispiel für dieselbe Sache benötigt, dann könnte man auf die Idee kommen, mit dem Strom, den man gespart hat, einfach was anderes zu machen, was halt auch Strom kostet. Also früher war eine helle Lampe, hat 100 Watt verbraucht. Heute mit einer LED sind es vielleicht noch 10 Watt für dieselbe Helligkeit oder so. Also da spare ich natürlich Strom und Geld. Die Frage ist halt, was mache ich damit? Und wenn ich mit dem gesparten Geld was kaufe, was halt auch wieder Strom verbraucht, einen riesigen Fernseher, der viel größer ist als mein voriger Fernseher zum Beispiel, oder wenn ich mir den ganzen Garten mit 20 Lampen ausleuchte, dann kann es ja passieren, dass ich am Ende trotz der größeren Effizienz mehr Energie verbrauche, als ich vorher verbraucht habe.
Genau. Im Moment ist diese Gefahr in Deutschland noch nicht besonders groß, weil der Strom hier noch relativ teuer ist, also im internationalen Vergleich zum Beispiel. Aber das kann sich ändern, wenn die Erneuerbaren mal massiv ausgebaut sind und wenn die Speicher am Netz sind, sodass Strom im Großen und Ganzen ziemlich günstig zu haben ist. Das sieht man auch in anderen Ländern. Dort, wo der Strom günstig ist, das kann an irgendwelchen Staudämmen sein oder auch in Island, wo Geothermie-Energie im Überfluss vorhanden ist, an solchen Orten sprießen Rechenzentren aus dem Boden und verbrauchen die ganze schöne Energie für KI-generierte Katzenbilder oder sowas.
Ja, ist auch schön.
Also da muss man aufpassen, dass die Effizienzgewinne nicht durch weiteren Konsum einfach aufgefressen werden und am Ende gar keine Ersparnisse sind. Aber das ist keine physikalische Frage, sondern eine gesellschaftliche Frage.
Das stimmt, aber das spielt ja ineinander und ist auch sehr spannend. Deswegen finde ich, gehörte das ruhig auch hierhin, dieser kleine Exkurs. Zumal ja jetzt Weihnachten ist und die Situation einzutreten droht, dass lauter unnützes Zeug gekauft und verschenkt wird und dann wieder umgetauscht oder weggeschmissen oder im Dachboden verstaut wird.
Genau, was wir auf keinen Fall wegschmeißen, sind eure E-Mails, die ihr uns schickt. Wir haben noch weitere tolle bekommen, für die wir auch gerne beantworten würden. Wir machen es aber dann teilweise auf direktem Wege. Obwohl auch viele dabei sind, die für alle, glaube ich, spannend werden. Also schreibt uns gerne weiter E-Mails an podcast@ganzinruhe.de.
Und auch wenn wir nicht alles beantworten können, lesen wir alles. Ehrenwort.
Genau, wir gehen jetzt in eine kleine Weihnachts- und Neujahrspause und sind dann Mitte Januar wieder da. Dann wieder mit einer vollständigen Doppelfolge zum Thema Klima. Und zwar geht's da um die Wolken. Mhm. Denn auch die Wolken haben was sehr Liebenswertes, aber sie machen uns auch Probleme bei der Erderwärmung. Mhm.
Genau. Und im Fortgang des Frühjahrs 2025 geht unsere erste Staffel jetzt mal ganz in Ruhe weiter. Wir werden noch über Kernfusion sprechen, über Geoengineering, also gezielte Eingriffe in das Klimasystem der Erde, und nicht zuletzt über Kühe.
Das hatten wir ja schon sehr lange immer wieder versprochen. Das kommt natürlich auch.
Genau. Und was ich euch auch gerne ans Herz legen würde, ist, vielleicht habt ihr Lust, unseren Newsletter zu abonnieren. Und zwar den Newsletter unseres Schwesterpodcasts Sag mal du als Physiker. Ihr findet den Link für diesen Newsletter auf unserer Webseite duAlsPhysiker.de. Und da findet ihr auch die Episodenliste von diesem Podcast und könnt natürlich in der Pause auch gerne unsere anderen Folgen hören, falls ihr die noch nicht kennt.
Genau. Wir verbleiben jetzt auf jeden Fall mit herzlichen Wünschen zu den Feiertagen und dem Jahreswechsel. Es ist ein bisschen kalt und ungemütlich. Ich bin erkältet, wie man vielleicht hört, aber trotzdem werden wir sicherlich alle gut ins neue Jahr kommen und hören uns dann mit Freude wieder. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Jetzt mal ganz in Ruhe ist eine Studio Feinstein Produktion, ermöglicht durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und begleitet von der Universität Hamburg. Unser Podcast wird aufgenommen in der Wellenschmiede in Hamburg-St. Pauli.